Wenden bitte. Der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wenden bitte. Ein tolles neues Jahr für euch. Auch in 2026 sprechen wir natürlich wieder regelmäßig mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus dem Öko-Institut über zentrale Fragen der nachhaltigen Transformation und darüber, wie Klimaschutz in der Praxis gelingen kann. Ich bin Nadine Kreuzer, Moderatorin und Journalistin, und an meiner Seite ist wie immer Mandy Schossig vom Öko-Institut.
Ja, hallo auch von mir, und ein ganz fantastisches neues Jahr wünsche ich euch allen da draußen. Und in dieser ersten Folge des neuen Jahres widmen wir uns auch genau wieder dieser Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Politik und Alltag. Und unsere Frage ist heute: Unter welchen Bedingungen wird Klimaschutz als gerecht wahrgenommen? Und was braucht es eigentlich, damit aus so einer grundsätzlichen Zustimmung auch echte Motivation wird? Ich arbeite ja schon seit ganz vielen Jahren zum Thema Klimaschutz, und am Ziel zweifle ich nicht, dass wir handeln müssen, ist ganz klar. Und trotzdem ertappe ich mich dann manchmal so bei den Fragen so: Wer trägt eigentlich die Kosten? Wen treffen die Maßnahmen besonders stark? Und wie fühlt sich das eigentlich wirklich an für die Leute? Und wann kann es auch als fair wahrgenommen werden?
Und viele Menschen haben ja das Gefühl, dass Klimaschutz auf jeden Fall notwendig ist, die Umsetzung aber oft nicht gerecht verteilt ist. Diese Wahrnehmung erleben wir aktuell sehr deutlich. Sie beeinflusst, wie Klimaschutz gesellschaftlich angenommen wird und ob Menschen bereit sind, ihn aktiv mitzugestalten.
Ja, und heute wollen wir aber nicht nur so theoretisch drauf gucken, sondern auch wirklich ganz konkret ein Projekt vom Öko-Institut anschauen und da auch so einen Blick hinter die Kulissen werfen. Wie läuft eigentlich so ein Forschungsprojekt ab? Was sind da die Herausforderungen und wie entstehen am Ende auch belastbare Ergebnisse?
Und dafür haben wir heute einen Gast eingeladen, Jonathan Schreiber. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Ressourcen und Mobilität am Öko-Institut in Berlin, und er forscht unter anderem zu gesellschaftlicher Akzeptanz, zur Kommunikation der Verkehrswende und zu nachhaltiger Mobilität. Toll, dass du hier bist.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, hallo Jonathan. Wir haben ja vorher schon so ein bisschen geredet. Du arbeitest im Mobilitätsteam, fährst aber gleichzeitig auch ganz gerne Auto. Ich oute mich. Ich auch. Wie passt das für dich zusammen?
Ja, das passt natürlich erstmal gar nicht so gut zusammen. Ich interessiere mich einfach generell für alles, was fährt, und Autofahren macht mir großen Spaß. Und ja, deshalb bin ich auch gern mit dem Auto unterwegs. In Berlin bietet sich das natürlich nicht mehr so an. Seitdem ich nach Berlin gezogen bin, bin ich weniger mit dem Auto unterwegs. Hier gibt es einfach ein sehr gutes Verkehrssystem. Da bin ich nicht mehr so sehr aufs Auto angewiesen und fahre nur ein paar Mal im Jahr mit dem Auto, und wenn, dann auch geteilt. Aber die paar Male, die freuen mich dann immer sehr.
Und in deiner wissenschaftlichen Arbeit, wie spielt das eine Rolle, dieses Fahren, Nichtfahren, verschiedene Verkehrsmittel nutzen? Also was schaust du dir da an?
Also generell arbeiten wir im Mobilitätsteam zu ganz vielen unterschiedlichen Verkehrsmitteln, und so beschäftige ich mich auch mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln, vom elektrischen LKW bis hin zum Lastenrad bis hin zum öffentlichen Verkehr. Geteilter Mobilität ist da alles mit dabei.
Unser Thema heute ist ja: Wie wird Klimaschutz gerecht? Und da geben wir euch wie immer erstmal einen Überblick zum Thema.
Klimaschutz ist notwendig, daran gibt es kaum Zweifel. Und doch wächst in der Gesellschaft der Widerstand gegen konkrete Maßnahmen, besonders dann, wenn sie als ungerecht oder überfordernd wahrgenommen werden. Die öffentliche Debatte ist zunehmend polarisiert, Unsicherheit nimmt zu und das Vertrauen in politisch tragfähige, sozial ausgewogene Lösungen schwindet. Gleichzeitig ist klar: Ohne breite gesellschaftliche Akzeptanz lassen sich die Klimaziele nicht erreichen. Entscheidend ist deshalb die Frage, unter welchen Bedingungen Klimaschutz als fair, nachvollziehbar und motivierend wahrgenommen wird. Dabei spielen nicht nur politische Maßnahmen, sondern auch persönliche Lebensumstände eine Rolle.
Jonathan, wir erleben ja gerade viel Widerstand, Polarisierung, aber auch Verunsicherung in der Gesellschaft. Verbrenner aus, Investitionen in neue Heiztechnologien, E-Autos natürlich. Warum ist das Thema gesellschaftliche Akzeptanz gerade jetzt so wichtig?
Ja, ganz allgemein funktioniert Klimaschutz ohne Akzeptanz einfach nur sehr schlecht. Wir haben die gesellschaftliche Akzeptanz gerade in demokratischen Systemen einfach als eine wesentliche Voraussetzung, damit wir politisch ins Handeln reinkommen. Wenn ein großer Teil der Bevölkerung eine Klimapolitikmaßnahme befürwortet, dann ist es wahrscheinlicher, dass die auch in die Umsetzung geht. Und wenn ein großer Teil der Bevölkerung gegen Klimapolitik steht, dann wird es für die Politik auch schwieriger, da tätig zu werden. Und es geht natürlich auch um das Handeln an sich. Also bei hoher Akzeptanz, da wird es mir einfach leichter gemacht, mich klimafreundlich zu verhalten.
Hat sich da in den letzten Jahren was verändert?
Klimapolitik ganz allgemein hat in Deutschland eine sehr große Rolle, ist eine sehr hohe Priorität in der Bevölkerung. Die Bedeutung hat aber abgenommen über die vergangenen Jahre. Also wir sehen in Umfragen, dass Klimaschutz nach wie vor ganz weit oben rangiert bei den wichtigsten Problemen unter den Top 5, aber auch eben nicht mehr unter den Top 1 bis 2 leider.
Und ist es eher ein Kommunikationsproblem, würdest du sagen? Oder spiegeln sich da auch andere Themen, wirtschaftliche, soziale Fragen wieder in so einer Veränderung der Akzeptanz?
Da gibt es sicherlich andere Probleme, die einfach drängender geworden sind im öffentlichen Meinungsbild. Da lohnt auch ein Blick in die aktuellen Umfragen. Wirtschaft ist natürlich gerade ein ganz wichtiges Thema, auch in Deutschland. Trotzdem muss man dazu sagen, dass die Akzeptanz ganz allgemein von Klimaschutz sehr hoch ist. Also wir sehen da in der Studienlage, dass über die Hälfte der Menschen Klimaschutz sehr wichtig finden und nochmal über 30% der Menschen finden Klimaschutz eher wichtig. Das heißt, die Priorität ist nach wie vor da, sie ist eben nur nicht ganz oben.
Gibt es denn so einen Punkt, wo ihr gemerkt habt, das ist jetzt eine Entwicklung in Sachen Akzeptanz, da müssen wir mal genauer hinschauen?
Das war so ungefähr im Jahr 2024, da haben wir uns am Institut ausgetauscht zu unterschiedlichen Themen, die wir gerade interessant finden. Und da tauchte Akzeptanz und vor allem auch Motivation zum Klimaschutz als ein zentrales Thema auf. Und da sind wir dann zu dem Ergebnis gekommen, dass wir uns damit mal detaillierter beschäftigen sollten.
Jetzt hast du das Wort schon mehrfach gesagt, wir auch. Wenn wir von Akzeptanz sprechen, was meint ihr damit auf so einer wissenschaftlichen Ebene genau?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt jetzt nicht die eine einheitliche Definition für Akzeptanz. Ich würde sagen, es geht erstmal darum, dass Menschen okay sind, damit es unterschiedliche klimapolitische Maßnahmen stattfinden. Das kann man vielleicht abgrenzen von so einem Thema wie Motivation. Also um mal ein Beispiel zu bringen, ich kann akzeptieren, dass Fahrradstraßen vor Schulen umgesetzt werden, weil das dazu führt, dass es da vielleicht weniger Verkehrsunfälle gibt. Da bewege ich mich eher in den Bereich der Akzeptanz. Und wenn ich mich dann motiviert dafür einsetzen möchte, dass Fahrradstraßen vor Schulen eingerichtet werden, dann bin ich eher im Bereich Motivation.
Gibt es da bestimmte Faktoren, die ihr euch anschaut, um das wissenschaftlich zu bewerten?
Da gibt es eine ganze Reihe an Faktoren, die eine Rolle dafür spielen, ob Maßnahmen akzeptiert werden oder eben auch nicht akzeptiert werden. Diese Liste ist so lang, dass ich hier gar nicht alle aufführen kann, aber vielleicht kann man mal so
Beispiele.
Ein paar Dimensionen rausnehmen. Ganz wichtig ist natürlich die Frage, wie diese Politikmaßnahme überhaupt ausgestaltet ist. Also um was geht es, wie sieht die aus? Da wissen wir aus der Forschung, dass Politikmaßnahmen, die eher fördern, die vielleicht auf Informationsvermittlung setzen, die sind besonders akzeptiert. Die kommen gut an bei den Menschen, ne? Wo es was zu gewinnen gibt. Und Politikmaßnahmen, die eher schieben, Push sagt man, Push-Instrumente, die also auf Bepreisung setzen, die sind eher unbeliebter bei den Menschen. Leider sind die häufig auch die wirksameren Instrumente. Es gibt noch weitere Dimensionen, die eine Rolle spielen. Wie gerecht ist eine Maßnahme oder als wie gerecht wird eine Politikmaßnahme empfunden? Auch das spielt eine Rolle dafür, wie die Akzeptanz ist. Und dann natürlich auch die Frage, wie wird überhaupt kommuniziert über die Maßnahme? Also wie trete ich damit an eine Bevölkerung heran? Wie vermittle ich diese Maßnahme? Welche Gruppen sind betroffen und wie wird damit umgegangen?
Und beim Thema Gerechtigkeit, was ist so vielleicht der Klassiker, wo viele sagen, das ist einfach ungerecht?
Also in letzter Zeit ist gerade in Deutschland, aber auch auf EU-Ebene ein wichtiges Diskussionsthema, wie wir mit Förderungen umgehen. Also beispielsweise im Bereich der Elektromobilität steht die Frage im Raum, ob die Förderung einkommensunabhängig sein soll oder einkommensabhängig. Einkommensunabhängige Förderung ist mit der Gießkanne über alle drüber zu gehen und einkommensabhängige Förderung ermöglicht, dann vielleicht stärker auf Gruppen zu schauen, die von Klimaschutzmaßnahmen negativ betroffen sein könnten. Also Menschen mit geringerem Einkommen beispielsweise beim Klimaschutz zu entlasten.
Und unabhängig vom Einkommen, was für Dimensionen spielen noch so eine Rolle, ob was als gerecht oder eher ungerecht wahrgenommen wird?
Da ist sicherlich auch die persönliche Betroffenheit, die eine große Rolle spielt, also die Lebenslage der Menschen. Und da muss man auch ganz klar sagen, die ist sehr unterschiedlich in Deutschland. Da gibt es Unterschiede zwischen Stadt und Land. Einkommen hatten wir gerade schon angesprochen, aber auch eine Familiensituation, die natürlich eine Rolle spielen kann. Wenn ich da so auf den Mobilitätsbereich schaue, dann kann das eine Rolle spielen, ob ich lange Pendeldistanzen zur Arbeit habe oder vielleicht direkt um die Ecke fußläufig arbeite. Das spielt alles eine Rolle dafür, wie akzeptabel ich dann Klimapolitikmaßnahmen finde, die in meine persönliche Lebenswelt eingreifen.
Und wenn all diese Faktoren erfüllt würden.
Wir machen überall so ein Häkchen dahinter.
Genau. Würde es dann optimale, hundertprozentige gesellschaftliche Akzeptanz geben?
Nö. Also.
Wie? Erklär mal.
Das wäre auch sehr schön, wenn es da die eine Checkliste gäbe und danach wäre eine akzeptable Lösung für alle gefunden. Das ist ja auch das Schöne an der Demokratie, dass das gesellschaftliche Aushandlungsprozesse sind. Aber auch eine noch so klug designte Maßnahme muss gut vermittelt werden. Da kommt dann die Kommunikation als ein Thema dazu. Also die Maßnahme muss die Menschen erreichen können und auch abholen können. Dann spielt natürlich noch eine Rolle, ob Menschen mitsprechen konnten bei der Maßnahme. Konnten sie mitgestalten und die Maßnahme auf ihre Bedürfnisse anpassen? Es gibt auch noch andere Faktoren, wie beispielsweise das Timing. Da kann die Maßnahme sehr gut sein, die Kommunikation sehr gut sein und das Timing hat einfach nicht gestimmt und die Akzeptanz geht doch in den Keller.
Und wenn man jetzt so diese Widerstände sich dann anguckt, ne, dann hört man ja auch manchmal das Argument, naja, manchmal muss man es halt auch gegen die Widerstände so durchsetzen. Stichwort wohlmeinender Diktator. Warum würdest du sagen, ist dieser Ansatz so aus wissenschaftlicher Sicht, aber auch vielleicht insgesamt problematisch?
Ja, die Diktatur ist natürlich erstmal insgesamt problematisch.
Danke. Wir stimmen zu. Ich will nochmal ganz kurz festhalten in diesem Podcast.
Und fernab davon ist es auch so, wenn man sich internationale Rankings anschaut, welche Länder besonders fortschrittlich sind beim Klimaschutz, dann sind das vor allem demokratisch regierte Länder. Das gibt uns schon mal so eine erste Idee davon, warum es gut ist, auf demokratische Prozesse zu setzen beim Thema Klimaschutz. Und um das nochmal ein bisschen detaillierter zu machen, natürlich kann man top-down starke Klimaschutzmaßnahmen umsetzen. Und die sind dann vielleicht hart und rigoros und führen zu Emissionseinsparungen auf dem Papier. Aber wenn die Akzeptanz dahinter fehlt, dann werden Menschen immer Wege finden, diese Maßnahmen zu vermeiden. Und damit ist das Ganze dann wenig zielführend im Endeffekt.
Also ist es doch besser, wenn wir um gute Lösungen gemeinsam ringen.
Mhm. Auf jeden Fall. Und ich persönlich denke auch, Klimaschutz ist nicht nur Pflichtaufgabe, sondern sollte irgendwie auch Spaß machen können. Das soll ja was Motivierendes sein. Und da gehört eine Diktatur vielleicht nicht so sehr dazu.
Okay, dann nehmen wir mal bis hierhin mit. Es ist schon besser, wenn wir um Akzeptanz ringen. Da gibt es ganz viele Faktoren, die man sich anschauen kann, die man auch berücksichtigen muss, wenn man so politische Maßnahmen ausgestaltet, damit Menschen da entweder mitgehen können oder sogar mitmachen wollen. Hast ja Motivation genannt. Und genau, also so eine Maßnahmen sollten schon als gerecht empfunden werden und auch nachvollziehbar sein und so zu Lebensrealitäten auch von den Menschen passen. Ja, genau. Und zu diesem Thema haben wir ein Spendenprojekt des Öko-Instituts fast jetzt schon zum Abschluss gebracht. Da kannst du uns mehr erzählen, Jonathan. Und vielleicht nochmal ganz kurz für euch. Unsere Spendenprojekte sind Projekte, für die wir Spenden einsammeln. Und da können wir eben auch ganz unabhängig von einem konkreten Auftraggeber forschen und zu Themen arbeiten, wo wir vielleicht manchmal auch keine Finanzierung finden und die uns aber ganz wichtig sind. Und deswegen finden wir Spendenprojekte natürlich auch toll und wichtig am Institut. Der Titel des jetzigen Projekts, was wie gesagt kurz vor dem Abschluss steht, ist Energie- und Verkehrswende, nur etwas für Reiche. Toller Titel. Erklär uns mal so ein bisschen, was war der Anlass für das Projekt und was sollte überhaupt erforscht werden?
Ja, da müssen wir ein bisschen zurückgehen. Also die Entstehungsgeschichte des Projektes liegt noch im Jahr 2024. Da gab es Austausch am Institut zu der Frage, welche Themen uns gerade bewegen, was uns ja interessiert und wo wir vielleicht auch einfach Forschungslücken sehen. Und gerade in der Zeit war die Frage der Akzeptanz von Klimapolitikmaßnahmen, die Motivation für Klimaschutz, auch die Gerechtigkeit von Maßnahmen, das waren alles Themen, die sehr oben auflagen, zu denen gab es aber wenig Forschung. Und dann haben wir uns da zusammengetan und bereichsübergreifend gesagt, damit sollten wir uns doch mal beschäftigen. Mhm. Und die beiden Themenschwerpunkte, die jetzt ja im Endeffekt das Rennen gemacht haben, das sind tatsächlich auch Themen, bei denen Akzeptanzfragen vielleicht besonders stark oben aufliegen aktuell.
Dann erzähl doch mal kurz, worum geht's im Projekt konkret?
Genau, im Spendenprojekt beschäftigen wir uns mit zwei großen Themenkomplexen. Die fallen einmal in den Bereich Energiewende und einmal in den Bereich Verkehrswende. Und da haben wir uns ganz konkrete Themen rausgeholt, damit wir da dann spezifisch mit arbeiten können. Das eine Thema ist die energetische Gebäudesanierung und das andere Thema ist die Elektromobilität konkret. Die Elektromobilität auf dem Land.
Das ist ja auch das Schöne, dass wir dich heute hier haben, um mal in die wissenschaftliche Arbeit reinzugucken, also hinter die Kulissen sozusagen. Ihr habt euch für Fokusgruppen entschieden und habt dieses Format ganz bewusst gewählt. Warum? Erklär uns das mal für diejenigen, die jetzt nicht zu Umweltthemen forschen.
Ja, also ganz allgemein nutzen wir ganz viele unterschiedliche Methoden, wenn wir Umweltforschung betreiben oder Mobilitätsforschung betreiben. Hier in dem Fall war es so, dass wir total neugierig waren, auch neue Elemente kennenzulernen, neue Themen, die Menschen beschäftigen, bei der Verkehrswende, aber auch bei der Energiewende. Und dafür eignen sich Interviews einfach wahnsinnig gut, weil man mal wirklich Zeit hat, mit Menschen zu sprechen, wie wir hier auch gerade im Podcast sprechen. Und in Fokusgruppen spricht man dann gleichzeitig mit ganz vielen Menschen, meistens mit 5 bis 6 Leuten, manchmal auch mit 8 Leuten, die alle in einem Raum sind. Und man darf denen als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin dann Fragen stellen. Und das ist total spannend. Dann kriegt man ganz direkt Einblicke in die Praxis der Menschen.
Ganz viele Menschen, würde ich mir mehr Leute als 5 oder 6 vorstellen. Nochmal kurz nachgefragt, ist das dann repräsentativ oder was für eine Art Erkenntnisse gewinnt man da?
Gute Frage. Also die Ergebnisse aus Fokusgruppen sind in aller Regel nicht repräsentativ. Das ist gar nicht möglich, mit so einer kleinen Fallzahl wirklich Ergebnisse zu verallgemeinern. Wenn man das Vorgehen gut abstimmt, dann kann man trotzdem Erkenntnisse rausziehen, die relevant sind und über die man sprechen kann. Das Format ist aber auch gar nicht so gedacht, dass man damit eine Repräsentativität erreicht oder eine Verallgemeinerbarkeit erreicht. Dafür sind standardisierte Befragungen viel besser. Und die würde man auch viel großzahliger dann ausrichten.
Aber was ist der Wunsch vom Output? Was können Fokusgruppen dann bringen?
Fokusgruppen können zuerst mal konkrete Einblicke in die Lebenswelt bringen, die so über standardisierte Befragungen gar nicht möglich sind. In einer standardisierten Befragung, das kennen wir vielleicht aus der Markt- und Meinungsforschung, kann ich was ankreuzen. Und ich habe eine Liste an Antwortmöglichkeiten. Und wenn meine Antwortoption nicht da ist, dann kann ich vielleicht unter Sonstiges einen kurzen Kommentar schreiben. Aber vielleicht war die Frage ja schon falsch gestellt. Und da bieten Fokusgruppen viel mehr Spielraum. Da kann ich als forschende Person eine Frage stellen und alle Menschen im Raum sagen mir erstmal, dass die Frage falsch ist. Oder dass sie total wütend sind darüber, dass ich diese Frage jetzt gestellt habe. Oder vielleicht auch total glücklich sind. Und diese Nuancen, diese Emotionen, diese Einstellung, diese Feinfühligkeit, das kriegt man über Fokusgruppen viel besser raus im wissenschaftlichen Prozess. Es ist eine häufige Kombination, dass man mit Interviews startet und dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt in Richtung groß angelegte Befragung geht. Dann nämlich, wenn man verstanden hat, was die Menschen bewegt und besser verstehen will, wie das in der Gesellschaft verteilt ist.
Und wie wählt man die Teilnehmenden aus, dass man sicher ist, man hat auch verschiedene Menschen da, also nicht immer nur 5 gleiche HochschulprofessorInnen?
Kann auch spannend sein, mit 5 HochschulprofessorInnen zu sprechen. Bei den Themen zum Klimaschutz, die uns jetzt bewegt haben, war das eine ganz schwierige Frage. Wie setzen wir diese Fokusgruppen zusammen? Was passt da gut? Und zuerst mal muss ich sagen, dass wir das nicht selber gemacht haben. Wir haben nicht selber Menschen angesprochen und gefragt, ob sie mal mit uns sprechen wollen, sondern dafür gibt es spezialisierte Institute, die dann entsprechende Adressdatenbanken haben, entsprechende Pools an Menschen, die bereit sind, an solchen Formaten mitzuwirken. Und unsere Aufgabe war es dann mehr, sich zu überlegen, welche Charakteristika sollen die Menschen mitbringen. Für die Mobilität zum Beispiel war mir wichtig, dass wir mit Menschen aus dem ländlichen Raum sprechen und dass wir mit Menschen aus dem unteren Einkommensspektrum und aus dem oberen Einkommensspektrum sprechen. Und da wird's dann schon schwierig. Da merkt man dann schon, dass solche Rekrutierungsmöglichkeiten auch wirklich notwendig sind, weil nicht jede Person solche Menschen im Bekanntenkreis hat.
Mhm. Ja. Dann können wir ja gleich mal auf das erste Thema schauen, Mobilität. Was war da eure zentrale Fragestellung?
Ganz allgemein hat uns da interessiert, was die Hemmnisse sind von Menschen im ländlichen Raum, elektromobil zu werden. Also wir wollten mit Menschen sprechen, die bisher mit dem klassischen Verbrenner unterwegs sind und wollten besser verstehen, was sie daran hindert, auf Elektromobilität umzusteigen. Und die Motivation dahinter, klar, zum einen besser zu verstehen, was hier noch für den Klimaschutz getan werden kann, aber auch besser zu verstehen, wie ja soziale Härte bei diesen Gruppen abgefedert werden kann. In unserer Podcast-Reihe gibt es ja schon diverse Spezialfolgen zu Preisen im Bereich Klimaschutz. Und auch Menschen im ländlichen Raum werden perspektivisch davon betroffen sein, dass CO2-Preise umgesetzt werden und könnten perspektivisch dann auch davon profitieren, elektromobil zu werden.
Und wie erleben die Menschen das jetzt schon? Also was haben euch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erzählt?
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben uns ganz viele unterschiedliche Dinge erzählt. Ich muss vielleicht nochmal zum Rahmen sagen, dass wir hier zwei Fokusgruppen durchgeführt haben. Eben einmal mit dem oberen Einkommensspektrum, einmal mit dem unteren Einkommensspektrum. Und je nach Gruppe haben sich die Ergebnisse dann auch unterschieden. Also gerade im unteren Einkommensspektrum habe ich auch viel Frustration erlebt. Ja. Da war auch viel Sorge vor, Zitat, Erpressung durch politische Maßnahmen, während im oberen Einkommensspektrum mehr Motivation da war, selber tätig zu werden und einige Menschen auch tatsächlich bereit waren, ein Elektroauto zu erwerben. Finanziell wäre das für die auch eher möglich gewesen. Da gab es dann andere Hürden, die vielleicht auch eher im Kopf stattfanden, die dann aber natürlich auch eine Rolle gespielt haben. Und genau daran waren wir ja auch interessiert.
Also im oberen Einkommensspektrum mehr Akzeptanz und Motivation.
Das kann man schon so sagen. Wie gesagt, diese Ergebnisse sind ja nicht verallgemeinerbar. Hm. Glücklicherweise ist gerade gestern eine wunderbare Studie erschienen von der Agora Verkehrswende und noch einem weiteren Akteur. Die haben sich Elektromobilität angeschaut. Ein bisschen quantitativer, als wir das jetzt getan haben, haben 3000 Menschen befragt. Das habe ich mal verglichen und unsere Ergebnisse passen auch ganz gut dazu. Also wir sind anscheinend nicht so weit weg von dem, wie es tatsächlich aussieht.
Und wenn du sagst, da waren die Leute doch auch manchmal skeptisch oder es gab sogar Ablehnungen und Hürden wurden beschrieben. Was waren dann noch so für Hürden? Also kann mir noch gar nicht vorstellen, von einem Elektroauto erpresst zu werden. Also vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen erzählen, wie das in den Workshops dann so beschrieben wurde von den Leuten.
Ja, ich kann ja vielleicht mal mit der Gruppe anfangen, die wirklich das stabilere, das höhere Einkommen mitgebracht hat. Da waren Hürden vor allem im Bereich Brandschutz tatsächlich ein Thema, was statistisch gar nicht so eine große Rolle spielt. Das muss ich mal vorweg schicken. Also die Sorge, dass Elektroautos stärker brennen als ihre Verbrennergeschwister, die ist weitestgehend unbegründet. Statistisch lässt sich das so nicht feststellen aus den Zahlen der Versicherer. Aber bei den Menschen, mit denen wir gesprochen haben, war das ein Thema. Die Sorge, dass das Auto dann vielleicht im Carport abbrennt. Finanziell wäre es durchaus möglich gewesen. Interessant für uns, weil das ein Thema ist, was man so über eine standardisierte Befragung bisher kaum abgedeckt hat. Ja. Das war genau das, was ich vorhin meinte. Da gab es kein Kreuzchenfeld für.
Sonstiges.
Ja, Sonstiges. Und in Sonstiges geht das halt vielleicht verloren. Das war so eine Besonderheit, die wir kennengelernt haben. Im oberen Einkommensspektrum war die Motivation, sich ein Elektroauto zu kaufen, vor allem auch begründet im Thema Umwelt- und Klimaschutz. Also man möchte was Gutes tun für das Klima und das ist auch bei den meisten Menschen da gewesen als ein Thema. Im unteren Einkommensspektrum waren die Menschen vielleicht noch stärker hinterfragend, zweifelnd, ob Elektroautos tatsächlich einen Umwelt- oder Klimavorteil bringen. Wie gesagt, wieder qualitativ, das muss nicht insgesamt in der Bevölkerung so sein. Aber trotzdem was sehr auffällig war, weil das wirklich bei allen Menschen ein großes Fragezeichen war, ob Elektroautos tatsächlich einen Umweltvorteil bringen. Wir wissen aus diversen Studien, aus der Forschung, aus der Praxis, dass Elektroautos für Klima und Umwelt einen großen Vorteil bringen können.
Und wenn man dann diese Ergebnisse hat, wozu müssen die Leute dann motiviert werden optimalerweise? Also und was braucht es auch dafür aus politischer Sicht, um da nach vorne zu kommen und die Menschen zu überzeugen?
Also zunächst mal wäre es wahrscheinlich wichtig, im Bereich Mobilität noch stärker darauf zu achten, wo Menschen räumlich leben. Also gerade Menschen im ländlichen Raum, mit denen wir auch gesprochen haben, sind häufig auf das Auto angewiesen. Das kann man schon so festhalten. Da bringt es wenig, viel vom öffentlichen Verkehr zu reden. Und das war auch ein Vorwurf, der in den Fokusgruppen gelegentlich auftauchte, dass die Politik ein Deutschlandticket umsetzen würde, aber für sie im ländlichen Raum dabei nichts rausspringen würde. Ich denke, das ist ein Bereich, da könnte man mehr Motivation schaffen, indem man Förderinstrumente umsetzt, die also gerade für Menschen im niedrigeren Einkommensspektrum dann auch Zugang zur Elektromobilität erlauben würde. Das ist so das Erste, was oben aufliegt. Und das Zweite ist sicherlich auch Kommunikation und Vermittlung von diesen Themen. Gerade da, wo Wissenslücken sind, ist es wichtig, nochmal stärker zu schauen, wie kommen die zustande und wie kann man die vielleicht auch auflösen. Hm. Also die setzen sich auch länger fort, als ich das vermutet hätte. Ich war an einigen Stellen auch total überrascht und dachte, das ist doch eigentlich schon längst geklärt.
Und was wäre das zum Beispiel?
Also im Bereich Klimaschutz beispielsweise, dass Elektroautos einen Klimavorteil mit sich bringen. Ja, das hat mich überrascht, dass das bei den Menschen nach wie vor ein großes Fragezeichen war. Ja. Oder die Frage, ob sich Elektroautos in der Praxis überhaupt bewähren können. Auch das war bei manchen Menschen noch offen. Dabei ist die Reichweite heutzutage so hoch, dass die für die allermeisten Anwendungsfälle dick ausreicht.
Und ganz kurz nochmal zu dieser Situation mit den Interviews. Wenn ihr dann merkt, Leute sagen was, was faktisch eher falsch ist. So, macht ihr dann so ein kleines Co-Referat und sagt so, ja, und übrigens, die brennen nicht ab und die haben eine super Reichweite und ist überhaupt eine ganz tolle Sache, diese E-Autos? Oder wie läuft es dann in den Workshops ab?
Nee, also kommentiert wird das gar nicht, was die Menschen sagen. Unser Ziel ist ja zu verstehen, was die Menschen bewegt. Klar kann das gelegentlich auch schwierig sein, dann auszuhalten. Also in einer meiner Fokusgruppen gab es eine Person, die hat den Klimawandel, den menschgemachten Klimawandel geleugnet und war akustisch stellenweise schwer zu verstehen, sodass ich diese Beiträge dann auch für alle anderen wiederholen musste. Das war schon eine Herausforderung. Aber daran sind wir ja interessiert, diese Perspektiven besser zu verstehen, das mitzukriegen, was die Menschen bewegt. Und gerade in dem Fall zum Beispiel war Klimaschutz ein Thema, was überhaupt nicht motiviert hätte zur Elektromobilität. Spannenderweise aber dann das Thema Lärmschutz. Also Elektrofahrzeuge, die einfach leiser sind. Das wäre ein Thema, was die Menschen dazu, diese Personen da dazu bringen würde, elektromobil zu werden.
Und beim Thema Förderung, also ne, so Förderung von Elektroautos zur Anschaffung von solchen Fahrzeugen, motiviert das die Menschen? Haben das eure Gespräche gezeigt?
Ja, zur Förderung. Da muss man unterscheiden zwischen unterschiedlichen Einkommensgruppen. In der kürzlich veröffentlichten Studie mit Mitarbeit der Agora Verkehrswende wird auch nochmal deutlich, dass die Menschen im oberen Einkommensspektrum eigentlich nicht wirklich auf eine Förderung angewiesen sind. Die könnten sich Elektrofahrzeuge auch so zulegen und ehrlicherweise tun sie das ja auch zu relevanten Teilen mittlerweile. Wir haben ja gerade mit den Menschen gesprochen, die sich noch nicht auf den Weg gemacht haben. Ja. Da gibt es vor allem die Sorge, dass man Menschen überfordert, indem man Elektromobilität zu stark in den Fokus rückt. Also auch im oberen Einkommensspektrum, die machen sich quasi stellvertretend Sorgen teilweise und fragen sich, ob da nicht soziale Härte entsteht. Im unteren Einkommensspektrum ist man, wie auch im oberen Einkommensspektrum, eher positiv eingestellt gegenüber so einer einkommensabhängigen Förderung. In der Vergangenheit wurde da sehr sowas wie Social Leasing diskutiert, also Menschen bekommen Elektrofahrzeuge vergünstigt zur Verfügung gestellt. Es gibt aber auch Menschen, die haben Sorge davor, dass Menschen überfördert werden, also zu leicht Zugang zu diesen Ressourcen bekommen. Mit der Argumentation, naja, wenn ich mir privat ein Auto kaufe, dann interessiert das ja auch gar niemanden, wie hoch mein Einkommen ist. Also dieses Argument gibt es schon auch. Das ist vielleicht eher am Rand, aber das spielt eine Rolle und ist mir im politischen Diskurs so bisher auch noch nicht aufgetreten. Ich habe mal ein Zitat mitgebracht aus diesen Fokusgruppen. Da hat eine Person gesagt, Zitat, Förderung unabhängig vom Einkommen, das ist die größte Ungerechtigkeit, die es gibt, weil die, die viel Geld haben, kriegen dann auch noch was obendrauf. Förderung abhängig vom Einkommen, das ist wieder ein Rattenschwanz an Papierkram. Also man sieht auch, es ist schwierig, es den Menschen recht zu machen.
Ja, da muss man eben, wenn man in der Politik ist, die richtige Lösung finden, ne? Hättest du sie parat?
Die Lage ist komplex, würde ich sagen.
Ja, ist eine große Herausforderung. Ihr habt einen zweiten Themenschwerpunkt noch gehabt, die energetische Gebäudesanierung. Da wollen wir auch nochmal drauf schauen. Ihr habt mit Menschen gesprochen, die selbst Eigentum haben und darin leben. Warum habt ihr gerade diese Personen ausgewählt?
Also die Motivation war da, dass diese Menschen besonders relevant sind für den Klimaschutz im Gebäudesektor. Die können nämlich selber tätig werden. Und die Sanierungsrate insgesamt in Deutschland ist aktuell noch viel zu niedrig. Und da ist eben die Gebäudesanierung ganz wesentlicher Baustein der Energiewende. Und deshalb war da die Motivation, mit den Menschen zu sprechen. Mit den Menschen habe nicht ich persönlich gesprochen, sondern die Kolleginnen und Kollegen. Deshalb genau kann ich jetzt auch nur von deren Eindrücken berichten.
Und was war eure zentrale Fragestellung in diesem Themenfeld?
Die zentrale Fragestellung, die die Kolleginnen und Kollegen beschäftigt hat im Bereich energetische Gebäudesanierung, war vor allem, wie Menschen motiviert werden können, selber tätig zu werden, wie sie unterstützt werden können darin und natürlich auch, wie die Akzeptanz gesteigert werden kann für energetische Gebäudesanierung. Aber gerade dieser Motivationsaspekt stand auch sehr stark im Vordergrund. Also was treibt die Menschen dazu, da aktiv zu werden?
Könntest du da nochmal ins Detail gehen bei den Akzeptanzfaktoren? Also was spielt da eine besonders große Rolle? Was motiviert die Menschen, im Haus anzupacken und was zu verändern?
Ja, total spannend. Aus diesen Fokusgruppen war das Ergebnis, dass es Menschen gibt, die vielleicht eher ablehnend gegenüber der Klimapolitik sind, aber aus ganz persönlichen Motiven dann trotzdem motiviert voranschreiten. Die haben nämlich so ein Autonomie- und Freiheitsbedürfnis. und weil sie gerne autonom sein wollen in ihren Handlungen, ja, da schaffen sie sich vielleicht ihr autonomes Energiesystem und sanieren ihr Gebäude. Genau nach solchen Dingen waren wir auf der Suche. So ganz allgemein gesprochen braucht es natürlich aber politisch auch Rahmenbedingungen, die alle Menschen da unterstützen können. Und soweit ich das mitgenommen habe aus den Berichten der Kolleginnen und Kollegen, braucht es ja vor allem eine Stabilisierung und Vereinfachung der Förderbedingungen. Es braucht eine sozial gerechtere Staffelung der Förderung. Hier taucht auch das wieder auf, was wir vorhin aus dem Mobilitätsbereich gehört haben. Und Beratungsangebote, also auch die Möglichkeit für Menschen niedrigschwellig Zugang zu Informationen zu bekommen, das ist ganz wichtig.
Das mit der Autonomie finde ich aber ganz interessant, denn wenn es letztlich zielführend ist, dann nimmt man das doch gerne an, oder?
Ja, im Übrigen ist dieses Autonomie- oder Freiheitsbedürfnis auch was, was wir im Mobilitätsbereich gesehen haben. Menschen, die eine Solaranlage auf dem Dach haben zum Beispiel, die sind besonders motiviert, sich dann auch mal ein Elektroauto zuzulegen, weil da natürlich die persönliche Freiheit von gefördert wird und auch Kosteneinsparungen möglich sind. Und da muss im Übrigen gar nicht unbedingt die Motivation zum Klimaschutz ganz oben aufliegen.
Und du hast ja eben gesagt, aus den Gesprächen da beim Thema Mobilität gab es so ganz spannende, überraschende vielleicht Momente, Stichwort Brandschutz von Elektroautos. Gab es auch solche Erkenntnisse, sowas Unerwartetes im Gebäudebereich?
Also im Gebäudebereich habe ich mir berichten lassen, dass insbesondere diese Motivation, selber tätig zu werden, obwohl man vielleicht nicht einverstanden ist mit der Politik, dass das überraschend war. Das ist ja erstmal nicht so intuitiv. Ich lehne Politikmaßnahmen zur Gebäudesanierung erstmal ab und jetzt werde ich trotzdem selber tätig. Aber eben aus diesem Bedürfnis raus, selber was tun zu können. Auch ganz spannend war, wie groß die Begeisterung auch von vielleicht eher konservativ eingestellten Menschen dann ist, ja, zu sparen oder auch neue Technik einzusetzen. Gerade im Gebäudebereich kann man sich auf seinem Mobiltelefon dann diverse Dinge anzeigen lassen und das kann schon zu Begeisterung führen und das war auch in den Fokusgruppen sichtbar.
Da haben mir Kollegen auch schon Apps gezeigt von ihren Solarpaneelen am Balkon.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Du weißt wahrscheinlich wer. Aus all diesen Erkenntnissen, an die du uns jetzt so ein bisschen hast teilhaben lassen, entwickeln wir jetzt ja gerade so als letzten Schritt im Projekt den Maßnahmencheck Klimaschutz und Akzeptanz. Was ist das genau?
Das ist ein Tool, was wir schon seit längerer Zeit in der Entwicklung haben. Also ein Werkzeug, was dazu dienen soll, dass ja Menschen die Möglichkeit haben, Klimaschutzpolitikmaßnahmen besser auszugestalten oder vielleicht auch ja die Akzeptanz und Motivation dahinter besser zu verstehen. Das richtet sich an ganz viele unterschiedliche Menschen. Wir hatten es jetzt erstmal in Richtung politischer Akteure gedacht, Akteurinnen. Aber auch Menschen, die allgemein an diesen Themen interessiert sind, können das nutzen, werden das hoffentlich nutzen können. Ja.
Dann wäre es natürlich an dieser Stelle auch nochmal interessant, dich als Wissenschaftler zu fragen, die Entwicklung eines solchen Tools, wie funktioniert das? Was habt ihr dafür gemacht? Wie kommt das zustande?
Dieses Tool, das speist sich aus unterschiedlichen Informationsquellen. Also was sich noch nicht angebracht hat, ist, dass wir auch stärker in Richtung Literaturrecherche gegangen sind zum Beginn dieses Projektes. Also da kommt zum einen eine Informationsbasis für dieses Tool her, zum anderen natürlich aus den Fokusgruppen und dann auch aus einem Workshop, der im letzten Jahr stattgefunden hat, mit unterschiedlichen Vertreterinnen aus der Politik, aber auch aus zivilgesellschaftlichen Verbänden, Akteuren, um ja so ein Werkzeug zu entwickeln, mit dem Menschen befähigt werden, Klimapolitik vielleicht ein bisschen besser zu machen.
Und was kann das Tool ganz konkret? Vielleicht kannst du uns so ein, zwei Beispiele sagen. Also kann ich dann mich da so durchchecken und sagen, ah, wenn ich so mache und so, also wie, was wir am Anfang hatten, ne, ist das wie so eine Art Checklist für eine gerechte Klimapolitik?
Ja, ein bisschen was von beiden. Also was es natürlich nicht kann, und ich glaube, das ist mittlerweile auch schon deutlich geworden, ist, am Ende ein Siegel darüber zu geben, die Maßnahme ist gerecht und die Akzeptanz ist sehr hoch. Das ist nicht möglich. Das ist vielmehr wie ein Anregungssystem, mit dem man Ideen bekommen kann, über welche Aspekte man noch nachdenken sollte, wo vielleicht Stellschrauben sind, bei denen man nochmal ansetzen sollte. Das ist so die Idee dahinter. Und hoffentlich macht es auch ein bisschen Spaß, sich da durchzuklicken.
Du hast gesagt, es richtet sich an Politik, Verwaltung, Verbände. Ab wann können Vertreterinnen und Vertreter darauf zugreifen? Können wir das schon sagen?
Wir arbeiten hart daran und wenn alles klappt, dann wird das Ganze im Februar verfügbar sein.
Super, da informieren wir euch natürlich auch nochmal.
Und die Politik und die Verwaltung und die Verbände natürlich.
Und die, damit die das auch mitkriegen.
Das kommt dann wahrscheinlich aus der Presseabteilung dann direkt von Mandy Schossig ins Büro geflattert.
Ich rufe alle an.
Wenn man jetzt mal alles zusammennimmt, was wir besprochen haben, und vielen Dank für diese interessanten Einblicke hinter eure Forschung, was sind aus deiner Sicht so die wichtigsten Hebel für mehr gesellschaftliche Akzeptanz und Motivation im Klimaschutz?
Gute Frage. Für Deutschland gibt es da sicherlich ein paar Themen, die man eher zeitnah angehen sollte. Ganz oben auf liegt aus meiner Sicht die Frage der sozialen Gerechtigkeit von Politikinstrumenten, von politischen Maßnahmen. Und auch die Frage, ob diese Gerechtigkeitsfragen gut kommuniziert werden. Werden die gut in den Diskurs reingebracht? Dürfen da Menschen mitreden? Wird da mitverhandelt? Ich glaube, das ist ganz wesentlich. Dann natürlich die Frage der Wirksamkeit. Bringen diese Maßnahmen überhaupt was? Wenn Maßnahmen eine geringe Wirksamkeit haben und das auch schon so aussieht, als ob diese Politikmaßnahmen nichts bringen, dann ist im Zweifelsfall auch die Akzeptanz sehr gering. Also das heißt, da sollte man auch ansetzen. Wir brauchen wirksame Klimapolitikmaßnahmen. Und dann geht's mit der Akzeptanz hoffentlich auch voran.
Okay, also was wir brauchen, ist jetzt klar. Wirksame, gerechte Klimaschutzmaßnahmen, eine gute Kommunikation. Jetzt setzen wir uns nochmal in die Rolle des Kanzlers oder der Kanzlerin. Darfst du einen aussuchen. Was würdest du tun als Bundeskanzler, damit Klimaschutz endlich wieder die Akzeptanz bekommt, die ihm zusteht?
Das ist jetzt natürlich sehr viel Verantwortung und ein großer Sprung als Wissenschaftler in den Chefsessel der Bundesrepublik. Zunächst mal würde ich die Fakten, die wir schon haben, ernster nehmen. Also wir wissen, dass ein großer Teil der Bevölkerung Klimaschutz wichtig findet. Wir wissen im Übrigen auch, dass die Mehrheit der Menschen findet, dass beim Klimaschutz die Dinge zu langsam gehen und dass die Bundesregierung nicht stark genug handelt. Das sollte doch eigentlich schon genug Rückenwind geben, um mit den üblichen Möglichkeiten stärker unterwegs zu sein, ambitioniertere Klimapolitik zu machen. Das vielleicht erstmal ganz allgemein. Ich persönlich bin noch ein großer Freund von Beteiligungsformaten. Und da gibt es das fantastische Instrument der Bürgerräte, Bürgerinnenräte. Das ist in der Vergangenheit auch schon gut erprobt worden. Und ich denke, damit könnte man großflächig loslegen. In der ganzen Bundesrepublik Menschen mitdiskutieren lassen, mitbestimmen lassen, wie die Klimapolitik der Zukunft aussehen soll. Und ich denke, das wäre für die Akzeptanz doch eine sehr gute Sache.
Da haben wir doch wieder ganz schön viel mitgenommen in dieser knappen Stunde.
Absolut. Neben Technik, die begeistert. Nein, Scherz beiseite. Also ich habe mitgenommen, dass demokratische Länder erfolgreicher sind beim Klimaschutz. Das finde ich spannend. Also dass es sich auch wirklich lohnt, sich um diese ganzen doch schwierigen Fragen auch zu kümmern. Dann noch ein anderer Gedanke, dass man wirklich gerade in solchen Gesprächen auch an den Kern der Sache kommt, ne? Auch an die Sorgen der Leute, dass man die ernst nimmt und dass man dann auch wirklich passende Antworten und passende Lösungen findet. Das fand ich ganz spannend. Und dann diesen Punkt, dass viele, also sowohl von den Menschen, die mehr Geld verdienen, als auch weniger Geld zur Verfügung haben, so eine soziale Staffelung von Förderung, dass das denen ganz wichtig ist, damit es als gerecht empfunden werden kann. Das fand ich spannend.
Bei mir ist hängen geblieben, dass gemeinsames Ringen auf jeden Fall bevorzugt werden sollte als einen guten Diktator von oben, der sagt, so wird's gemacht und jetzt wird umgesetzt. Natürlich hängt das dann auch mit der Akzeptanz zusammen, man will nichts aufgedrückt bekommen. Dann fand ich auch das nochmal spannend, wirklich mit der Autonomie, dass man sagt, ich habe es selber in der Hand und ich kann bestimmen, wie es in meinem Haus läuft und ich kann mich so und so versorgen. Und wenn letztendlich dabei guter Klimaschutz bei rauskommt, dann soll es auf jeden Fall recht sein. Und interessant ist natürlich auch, dass in den oberen Einkommensgruppen die Akzeptanz und Motivation offenbar generell etwas höher ist oder höher ist als in niedrigeren Einkommensgruppen und dass das auch ein wichtiger Punkt ist, wo man ansetzen muss, dass die Politik sich da was überlegen muss.
Ja, Jonathan, vielen Dank dir, dass du da warst.
Ja, herzlichen Dank euch. Danke für das Gespräch.
Hat Spaß gemacht. Und in der nächsten Folge von Wenden bitte wechseln wir das Thema relativ drastisch. Aber wir bleiben trotzdem bei einer zentralen Frage der nachhaltigen Politik, dem Schutz von Mensch und Umwelt natürlich. Uns geht's nächstes Mal um das Thema PFAS und andere schädliche Chemikalien. PFAS reichern sich in der Umwelt an und im menschlichen Körper und stehen im Verdacht, gesundheitsschädlich zu sein. Sie sind in ganz vielen Alltagsprodukten enthalten, zum Beispiel, was man so kennt, in beschichteten Pfannen, aber auch zum Beispiel in Outdoor-Bekleidung, in Kosmetik, Backpapier, Verpackung. Und sie sind eben auch extrem langlebig und stellen die Politik aber auch natürlich die Industrie und die Regulierung vor große Herausforderungen. Und wir schauen uns an, wo werden PFAS eingesetzt, warum sind sie problematisch und was braucht es, um sie wirksam zu begrenzen.
Ja, das finde ich wirklich spannend, das Thema. Und wenn ihr sagt, das will ich nicht verpassen, dann abonniert uns doch bitte. Wenden bitte ist euer Podcast des Vertrauens. Findet ihr natürlich überall, wo es Podcasts zum Nachhören gibt. Und wenn ihr mögt, bewertet uns gerne, dann findet man uns auch besser. Das wird uns freuen. Falls ihr Fragen habt, Anregungen oder auch Themenvorschläge, wie zum Beispiel PFAS oder andere, was euch beschäftigt, dann schreibt uns. podcast@öko.de ist unsere Adresse. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal und freuen uns riesig drauf.
Genau, bis nächstes Mal. Tschüss.
Ciao. Wenden bitte. Der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen.